Liebe ist alles, ist der Titel der Predigtreihe. Und ich möchte ganz kurz zusammenfassen, wo wir gerade stehen. Wir haben damit begonnen zu lernen, dass Gott zu lieben das erste und das größte Gebot in der Heiligen Schrift ist. Das sagt Jesus. Ja, bevor wir über irgendwas anderes nachdenken, was richtig und was falsch ist und Fragen der Ethik, sagt Jesus, das erste Gebot, das, wo alles losgeht, ist es, Gott zu lieben und dann den Nächsten wie uns selbst. Aber dann haben wir auch festgestellt, das können wir nicht einfach machen. Wir können nicht einfach sagen, jo, alles klar, dann wissen wir jetzt, wo es lang geht, jetzt lieben wir mal Gott. So sehr Liebe ja auch eine Entscheidung ist und nicht nur ein Gefühl, das ist schon richtig. Und doch sind wir Teil einer gefallenen Welt und können das nicht so einfach machen, sondern es geht am Anfang darum, dass wir die Liebe Gottes glauben und dass wir die Liebe Gottes für uns wirklich annehmen, unser Herz damit füllen lassen und in eine Liebesbeziehung zu ihm treten. Aber es beginnt immer mit Gott und das möchte er mit jedem Einzelnen von uns tun. Und wenn wir dann unser Herz öffnen und sagen, Herr, ich möchte erfüllt sein von deiner Liebe, ich möchte in dieser Liebesbeziehung sein und so, und die Liebe Gottes versuchen zu realisieren, werden wir merken, dass es eine Barriere gibt. Und das ist sehr oft die Art und Weise, wie wir über uns selbst denken. Das ist irgendwie auch Teil dieser gefallenen Schöpfung, dieser sündhaften Welt, dass viele Menschen mehr oder weniger mit ganz schwachen Selbstwertgefühlen unterwegs sind. Und manchmal äußert sich das dann eben auch in Religion und in Liedern. Oh, ich bin ein Dreck, ich bin ein Wurm, Herr, aber du bist alles. Und das mag ja am Anfang ein passendes Gebet sein, aber das ist nicht die Ebene, auf die Gott mit uns möchte. Sondern so wie er dich liebt, so wie er dich positiv sieht, durch und durch zu dir steht, so möchte er auch, dass du dich selber positiv siehst. Wir reden nicht über Arroganz oder Überheblichkeit, das ist meistens die Frucht dessen, dass wir uns gar nicht so sehr mögen. Sondern wir reden über wirkliche Selbstannahme, dass auch wir uns lieben dürfen, wie Gott uns liebt. Gott lieben und den Nächsten wie uns selbst. So wie wir uns selbst lieben, sollen wir den Nächsten lieben. Und auch da möchte Gott uns bei helfen. Und dann haben wir letzte Mal darüber gesprochen, dich lieben und anzunehmen in deinen Grenzen. Gemeint damit sind Dinge, die wir gut können und Dinge, die wir schlecht können. Und dass wir keine Komplexe haben müssen darüber, dass wir sind, wie wir sind. Manche sind sehr einseitig begabt, manche sind sehr breit begabt, manche können super toll singen und andere können das nicht so, aber die haben andere Gaben, dass wir uns wirklich annehmen in den Grenzen, die Gott uns gesetzt haben. Und so es eben auch zur Ergänzung kommt in der Gemeinde. Ich möchte heute weitermachen und einmal mit euch darüber sprechen, wie wichtig es auch ist, dich zu lieben und dich anzunehmen, auch mit deinem Versagen. Die Bibel berichtet ja ziemlich schonungslos über Männer Gottes, die versagt haben. Ja? Männer Gottes, die große Dinge bewegt haben, so unsere Glaubenshelden. Wenn wir Hebräer 11 lesen, da sind ja so die ganzen Geschichten der großen alttestamentlichen Glaubenshelden aufgelistet. Und da sehen wir, was sie mit Gott erlebt haben, welche Siege sie errungen haben, wie sie das Volk Israel befreit haben und vieles, vieles andere mehr. Großartige Helden des Glaubens. Aber Gott hat es nicht nötig, in seinem Wort auch ihre Fehltritte und ihr Versagen zu verschweigen, dass wir sie vielleicht dann nicht mehr genug respektieren oder so. Nein, weil Gott in Jesus Christus ja auch ganz Mensch geworden ist. Paulus sagt einmal an Timotheus, dass Gott Mensch geworden ist. Der Mensch Jesus Christus nennt er ihn. Das heißt, Gott versteht uns. Gott weiß, wo wir stehen. Gott weiß um unser Versagen. Und auch das gehört zur Heiligen Schrift dazu, dass unsere größten Vorbilder und tolle Menschen, von denen wir in der Sonntagsschule gehört haben, die uns vorleben, wie man mit Gott unterwegs sein kann und gebraucht werden kann von ihm, dass die Bibel uns aber kein einseitiges Bild gibt, sondern dass sie Menschen bleiben und dass sie auch versagt haben. Ich möchte mal über zwei mit euch sprechen, die mir da als erstes einfallen. Das erste ist der Petrus. Und ich nenne ihn jetzt mal aus menschlicher Sicht gesehen ein feiges Großmaul. Große Klappe, nichts dahinter, könnten seine Kritiker sagen. Und wir lesen in Lukas 22 von Vers 31. Es sprach aber der Herr, Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst umgekehrt bist, so stärke deine Brüder. Er aber sprach zu ihm, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis zu gehen und in den Tod zu gehen. Jesus aber sprach, ich sage dir, Petrus, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich kennst. Ich finde diese Bibelstelle hochinteressant und irgendwie auch sehr, sehr tröstend immer wieder für mich. Jesus hat gebetet, dass der Glaube des Petrus nicht aufhört, obwohl er von sich selbst so sehr enttäuscht ist. Was für ein Gedanke. Petrus braucht diese Erfahrung. Petrus braucht diese Auseinandersetzung mit seiner eigenen Schwäche. Es scheint so, als könnte ihm Jesus das nicht ersparen. Und Jesus spricht prophetisch. Er sagt, du, der Teufel will euch auseinandernehmen. Ja, der will euch fertig machen. Aber ich habe für dich gebetet, Petrus, dass dein Glaube nicht aufhört. Und dann sagt der Petrus, entschuldige bitte mal, Herr, ich gehe mit dir ins Gefängnis. Ich bin doch dein Jünger. Ich bin doch dein treuester Jünger. Ich folge dir nach. Ich werde dich niemals verleugnen. Und Jesus sagt prophetisch voraus, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Mal ein abstruser Gedanke. Wäre ich Dozent in einem theologischen Seminar und Jesus wäre einer meiner Schüler und wir sind gerade im Missionseinsatz auf Praktikum und ich hätte das so mir mit angehört, was Jesus da zu Petrus sagt. Ich befürchte, ich hätte Jesus kritisiert, wäre er mein Bibelschüler. Ich hätte gesagt, pass mal auf, Jesus, ich komme erstmal zum Positiven. Also deine prophetische Gabe, Wahnsinn, super, wie du wirklich Dinge voraussiehst durch den Geist Gottes und wie du das kommunizierst, wirklich, wirklich gut. Aber weißt du, so das Pastorale, wie man Menschen begleitet, wie man auf sie eingeht. Also ich sag mal, prophetisch 1, pastoral 6 setzen. Petrus, du kannst doch nicht dem Mann sagen, er wird sündigen, er wird versagen und du hilfst ihm nicht mal dabei, nicht zu versagen. Du hättest sagen können, Petrus, nimm das nicht auf die leichte Schulter. Es wird eine riesen Versuchung kommen, schon sehr bald in dieser Nacht. Und lass uns beten und denk immer an Gott und sprich immer wieder aus, dass wir keine Angst haben müssen und so weiter. Du musst nicht versagen, Petrus, du kannst gewinnen. Tut Jesus nicht. Und ich bin übrigens sehr froh, dass ich kein Dozent bin und dass er nicht einer meiner Praktikanten ist, sondern andersrum. Tut Jesus nicht. Das hat ja fast was Fatalistisches. Nee, Petrus, du kannst jetzt hier sagen, was du willst. Du wirst versagen. Und du wirst mit diesem Versagen auch leben müssen. Es scheint so, als könne der Herr dem so selbstsicheren Petrus diese Lektion betreffs der eigenen Schwäche und den damit verbundenen Knick in seiner Biografie nicht ersparen. Das wird passieren, das lässt Gott zu und das scheint wichtig zu sein für Petrus. Aber das Wort, wenn du dann umgekehrt bist, also wenn du Buße getan hast, wenn du das wieder in Ordnung gebracht hast, ja, dann bitte diene meinen Brüdern und er bestätigt sogar seine Berufung in dieser Situation. Gott weiß um unser Versagen. Gott weiß, wo wir versagt haben. Ich rede manchmal mit Christen, die in ihrer Ehe gescheitert sind oder wo andere Dinge wirklich schief gelaufen sind und so weiter und die sich so grämen, auch noch Jahre später sich angenommen zu fühlen von Gott. Gott weiß das alles vorher, so wie Jesus vorher wusste, wer ihn verleugnen würde. Jesus wusste vorher, wer ihn verraten würde. Gott ist allwissend und Gott weiß diese Dinge. Eine Sache, die wir mit Gott nie machen können, ist ihn überraschen. Gott weiß, was in der Zukunft liegt. Er weiß alle Dinge. Und dann nach der Auferstehung Jesu gibt es ja dieses Gespräch am See. Und da gibt es eine Frage, über die die beiden reden, die geklärt werden muss. Petrus, liebst du mich? Die Liebesbeziehung zu Gott, das ist der Ausgangspunkt aller charakterlichen Veränderungen, allen Segens, aller Entwicklung in unserer Berufung und als Menschen. Aus dieser Liebesbeziehung heraus sollen wir wachsen in jeglicher Hinsicht. Und Gott immer mehr lieben, weil Liebe ist alles. Und dann habe ich sonst an einen zweiten Mann Gottes gedacht, einen großen Mann Gottes, nämlich an den David. Und wenn man ihn kritisch beäugt als Mensch und negativ sein möchte, könnte man sagen, David, Ehebrecher und Mörder. Wir lesen dann in dieser Geschichte, dass dieser Mann, dem Gott so viel Gnade geschenkt hat, der von einem kleinen Hirten aufstieg, König über ganz Israel zu sein, dass er eine Affäre hatte. Wir lesen, dass er auf dem Dach seines Hauses, seines Palastes spazieren ging und auf einem anderen Dach war eine Frau, die sich badete und die war sehr, sehr schön. Der David freut sich. Und jetzt müsst ihr wissen, die jüdische Kultur ist eine sehr schüchterne. Das ist nicht wie hier im Westen, wo man manchmal sehr leicht bekleidet nur rumläuft am Strand oder so. Nein, das ist eine sehr, sehr schüchterne Kultur. Also, dass David auf seinem Haus spazieren gehen konnte, auf seinem Dach, und dann in alle möglichen Badezimmer gucken konnte, wie Frauen sich baden, das kannst du ausschließen, das gibt's nicht. Diese Frau wurde von David gesehen, sage ich mal, weil sie gesehen werden wollte. Und ich sage mal, dass die beiden sich ineinander verliebt haben. Ich sage mal, dass die beiden eine Liebesaffäre hatten und daraus erfolgte, dass Bathseba, so hieß die Frau, dass sie schwanger wurde. Jetzt hat David ein richtiges Problem. Der Ehebruch ist das eine, aber das andere ist, wie gehe ich jetzt damit um? Jetzt werden es alle erfahren, jetzt werden es alle wissen. Und David macht einen ganz, ganz fiesen, gemeinen, hinterhältigen Plan, so dass ihr Mann zu Tode kommt. Er ermordet ihn. Das, denke ich, kann man ruhig sagen. Und dann heiratet er sie. Was für eine scheußliche, abscheuliche Geschichte. Nun, ich möchte euch nicht verschweigen, dass David einen hohen Preis bezahlte für seine Sünde. Der Prophet kommt und weist ihn zurecht. Und er sagt, das Schwert wird nicht von deinem Hause weichen. Aus einer Phase, wo er mit Gott unterwegs war, mit viel Sicherheit und ganz viel Gutes passierte und wie sie die Feinde besiegten, kam es jetzt in eine Phase, wo David andauernd auf der Flucht war. Viele schreckliche Dinge passierten. Er verlor seinen Sohn Absalom und. Es kann noch gesagt werden. Also es ist ja nicht so, als würden unsere Fehlentscheidungen nicht auch sehr oft Konsequenzen haben. Und doch, und jetzt komme ich wieder zum Evangelium, Liebe ist alles. Doch plant Gott mit der Sünde. Gott weiß, was David tun würde. Das wusste er schon, als er ihn erwählt hat. Und ich finde das, ich weiß, ich habe schon manches Mal gesagt, aber es hört nicht auf, mich zu faszinieren, dass als die Frage aufkam, wer wird denn jetzt der Nachfolger Davids? Wer wird denn jetzt der gesalbte König über Israel? Wird es sein Sohn Salomo? Und Salomo war der Sohn der Bathseba. Salomo hätte es nie geben dürfen, ohne diese Affäre und so weiter. Salomo hätte es nie geben dürfen, aber Gott in seiner weisen Voraussicht, er plant auch mit unserer Sünde. Er weiß, was wir tun werden. Er weiß, wie wir unterwegs sein werden. Und Salomo wird der Nachfolger Davids. Salomo bekommt von Gott nicht das Gefühl, ein Leben lang, weißt du was, Junge, dich darf es eigentlich gar nicht geben. Weißt du was, Junge, immer wenn ich dich sehe, dann denke ich an den schrecklichen Scheiß, den dein Alter gebaut hat. Du solltest überhaupt nicht hier sein. Nein, Gott erwählt ihn zum König über Israel. Gott lässt das nicht an ihm aus, was sein Vater da verbockt hat, sondern er ist ein geliebtes Gotteskind und er wird der nächste gesalbte König über Israel. Und bis heute sitzt Christus auf dem Throne Davids und in alle Ewigkeit. Und heutzutage werden ja viele Dinge umbenannt, um Gerechtigkeit zu schaffen und mit verschiedenen Anliegen. Dieser Thron Davids wird niemals umbenannt, sondern Christus, der wahre Mensch und wahre Gott, sitzt in Ewigkeit auf diesem Throne Davids. Was für ein Gedanke! Was für ein großes Herz hat unser Gott. Was für eine unfassbare Liebe geht von ihm aus. Liebe ist alles. Und auch unser Versagen. Und jeder Einzelne in diesem Raum hat versagt und versagt an dieser und jener Stelle. Nicht, weil wir das wollen, aus den unterschiedlichsten Gründen. Und Gott weiß das. Er weiß es im Vorhinein und er hat es auf der Rechnung in seinen Plänen. Was für ein Gedanke. Aber Uwe, heißt das jetzt, dass Gott die Sünde geplant hat? Heißt das jetzt, dass Gott die Sünde gewollt hat? Heißt das jetzt, dass das in dem Falle dann gar nicht schlimm ist, dass die ja gar nicht anders konnten? Nein, natürlich heißt das nicht. Sünde ist etwas Zerstörerisches. Sünde ist etwas Schlimmes. Sünde ist etwas, was immer negative Dinge auslöst. Sünde ist etwas, was das Leben unfassbar kompliziert macht. Es bedeutet drei Dinge. Erstens, Gott wusste vorher um die Sünde. Gott weiß, wo wir versagen. Gott weiß, wo wir schwach sind. Gott weiß, wo wir auch ganz dolle enttäuscht über uns selbst sein werden. Er kennt unser Versagen im Vorhinein. Zweitens, Gott hat einen ungeheuren Preis bezahlt für unsere Sünde. Jesus Christus, der Sohn Gottes, ist ans Kreuz gegangen und ist für unsere Sünde gestorben. Auch für die, die wir noch gar nicht begangen haben. Auch für die Sünde derer, die noch gar nicht geboren sind, die in den Generationen, die vor uns liegen, noch kommen werden. Gott weiß um die Sünde der Menschen und er hat dafür bezahlt, ein für alle Mal. Und drittens, er plant damit liebevoll. Er plant drumherum. Früher in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin, die Alten sagten oft zwei Dinge. Sie sagten, Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Das habe ich als Kind nie so ganz verstehen können. Ja? Kennt ihr den Spruch? Gott schreibt auf krummen Linien gerade. Manches Mal kriegen wir nur krumme Linien hin. Ja, wir sind noch nicht vollkommen. Nein, wir sind noch nicht in einem Auferstehungsleib und haben die Sünde überwunden. Aber Gott weiß damit umzugehen. Oder auch dieser Spruch, Gott macht aus Mist Dünger. Also ich sag's mal, wie die meisten von uns das zu Hause sagen würden, wenn du so richtig Scheiße baust, dann darfst du Buße darüber tun, dann darfst du zu Jesus gehen und du darfst auch darüber traurig sein und Dinge in Ordnung bringen, aber eins darfst du dann auch wissen und dich trösten. Gott hat das vorher gewusst und aus unserem Mist macht Gott Dünger und manche sehr, sehr guten Dinge entstehen, wie zum Beispiel so ein Salomo. Es gibt einen Satz, der holt mich unglaublich ab in Bezug auf das Thema Gott und meine eigenen Versagen und meine eigenen Schwächen im Leben. Nämlich dieser Satz, Gerechtigkeit fragt nach Tatsachen, Liebe fragt nach Ursachen. Das sind so zwei Dinge, Gottes Liebe und Gottes Gerechtigkeit sind eins. Gott ist nicht, habe ich auch schon gesagt, auf der einen Seite Liebe, aber auf der anderen Seite, nein, Gott ist eins. Es gibt keine zwei Seiten. Und Liebe und Gerechtigkeit, die sind auch eins. Das ist doch klar. Manches Mal bei diesem wunderschönen Satz, Gerechtigkeit fragt nach Tatsachen, Liebe fragt nach Ursachen, denke ich so an Familien, die ich kenne. Und ich glaube manches Mal, nicht immer, manchmal ist es auch anders, aber ist es der Vater, der mehr diesen Gerechtigkeitsgedanken vertritt und die Mutter, die vielleicht mehr mit diesem Liebesgedanken unterwegs ist. Also, da fliegt der Lederball durch die Scheibe. Pow! Ja. Und eigentlich darf man da gar kein Fußball spielen. Und der Vater kommt raus und sagt, wer war das? Und der Sohn sagt, also Papa, wir auf dem Spielplatz, da durften wir auch nicht. Und der Sportplatz ist abgeschlossen. Und dann sagt, das will ich alles nicht wissen. Ich will wissen, warst du das oder warst du das nicht? Gerechtigkeit fragt nach Tatsachen. Dann kommt die Mutter und sagt, ah, nun lass ihn doch mal erklären. Lass ihn doch jetzt am wenigsten sagen, warum. Ja? Gerechtigkeit fragt nach Tatsachen, Liebe fragt nach Ursachen. Und Gott ist die Liebe und die Gerechtigkeit ist Teil seines Liebescharakters. Ist doch klar, wenn du 10 Kinder hast und sie alle mit vollkommener Liebe liebst und du siehst, wie Kind 2, Kind 8 in den Haaren zieht und gemein zu ihm ist, dann greifst du ein und sorgst für Gerechtigkeit. Nicht, weil du einen mehr liebst als den anderen, sondern das musst du tun, weil du eben alle liebst. Das ist nicht die andere Seite Gottes. Nein, es ist die gleiche Seite. Gott ist Liebe. Und in 1. Johannes 3, die Verse 19 bis 20, da heißt es, und daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind. Und damit werden wir unsere Herzen vor ihm stillen. Dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Gott weiß alles. Und er fragt nicht nur nach Tatsachen. Warst du es oder warst du es nicht? Hast du versagt oder hast du nicht versagt? sondern selbst wenn wir selbst uns verdammen, selbst wenn wir sagen, Mensch, wie konnte ich nur, selbst wenn wir Depressionen kriegen wollen und uns selbst zerfleischen wollen, weil wir so enttäuscht sind über uns wie David oder wie Petrus. Wenn unser Herz uns verurteilt, wenn unser Gewissen uns niedermacht, dann dürfen wir unsere Herzen vor ihm stellen. Wie wunderschön ist das? Weil Gott größer ist als unser Herz und alles weiß. Gott weiß nicht nur, was wir so machen, was nicht in Ordnung ist, sondern Gott weiß eben auch, warum wir das machen. Und da dürfen wir auch mit Gott im Gespräch drüber sein. Das ist sehr viel effektiver, als sich in Schuldgefühlen rumzuwälzen und sich selber irgendwie fertig zu machen und selber bestrafen zu wollen. Wie kann das sein, himmlischer Vater, dass mein Herz erfüllt ist mit deiner Liebe, aber ich immer noch böse hinter dem Rücken anderer Menschen spreche? Ich hatte es mir so vorgenommen. Ich hatte so dafür gebetet. Ich weiß doch, dass das nicht in Ordnung ist. Aber die Tage, da wurde dann irgendwo geredet und auf einmal war ich wieder dabei und habe gelästert und habe ganz, ganz negativ über Leute gesprochen, die nicht dabei waren. Warum? Warum fällt mir das so schwer? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Und weißt du was? Gott kennt die Antwort. Und manchmal ist es sehr gut, vielleicht auch mit einem Seelsorger darüber zu sprechen oder einem Therapeuten darüber zu sprechen, je nachdem, worum es jetzt geht. Es gibt Antworten darauf. Und dieser ewige Kreislauf von Fallen, Sündigen und dann Vergebung erlangen, ja, kann auch durchbrochen werden, wenn wir einfach mal die Frage, warum? Ich will das doch gar nicht. Ich behaupte, kein Christ steht morgens auf und sagt, ein neuer Tag, mal gucken, was ich heute so an Sünde auf die Reihe kriege. Oder? Nein, wir haben doch ein neues Herz, wir haben doch eine neue Natur. Wir wollen das alles doch gar nicht. Und wenn es Dinge gibt, die immer wieder passieren, wir sind doch in diesen Dingen ein Stück weit gefangen. Und Jesus ist dafür ans Kreuz gegangen, uns frei zu machen. Aber reden wir mal mit Gott. Bringen wir ihm nicht nur unsere Sünde mit der Bitte um Vergebung, das gewährt er doch so gerne, es ist doch bezahlt, sondern mit der Frage, Herr, wie kann ich hier an dieser Stelle wachsen? Ja? Und manches Mal geht es da auch um Fragen, wie wir erzogen worden sind. Es geht vielleicht auch um Traumata in unserem Leben, wo wir schreckliche Dinge erlebt haben, vielleicht sogar, als wir noch sehr jung waren, die uns sehr geprägt haben. Dass wir vielleicht dort Armut hatten, dass unser Vater vielleicht arbeitslos wurde und auf einmal waren die Finanzen weg. Und du sagst, Gott, warum bin ich so geizig? Du hast mich so gesegnet. Warum fällt es mir so schwer, dein Reich zu unterstützen? Warum bin ich so geizig und so hartherzig an diesem Punkt? Verurteile dich nicht einfach. Gott tut's nicht. Er weiß warum. Aber er weiß auch um die Ursachen. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir befreit von aller Schuld und schlechtem Gewissen mit ihm darüber reden. Ich sage, Veränderung ist möglich. Amen. Veränderung ist möglich. Jesus hat für all das bezahlt. Lasst uns da doch dranbleiben. Gott kennt die Antwort längst und hat dich angenommen und dir vergeben. Mit jedem Versagen, seit du auf der Erde bist, bis zum letzten Tag deines Lebens, es ist vergeben. Es ist bezahlt. Wir dürfen kommen und Vergebung erlangen und wir dürfen auch verändert werden. Liebe ist alles. Ich möchte noch einen Schritt weitergehen heute und mit euch mal darüber nachdenken, wo das alles beginnt, diese wunderbare Liebesbeziehung, zu der wir eingeladen sind, nämlich am Kreuz von Golgatha. Ich habe das mal so formuliert, das Kreuz ist die Startrampe deiner Liebesbeziehung zu Gott. Heute wird ja in vielen evangelikalen Kreisen manche althergebrachte Theologie in Frage gestellt, vor allen Dingen Fragen der Ethik. Und das ist auch alles ganz okay, das alles nochmal neu zu diskutieren und vielleicht auch mal hier und da festzustellen, Mensch, das haben wir so gesehen, das haben wir so von den Vätern übernommen, aber biblisch ist das eigentlich nicht. Alles gut. Was mich nervös macht, ist, dass es jetzt noch viele gibt, die anfangen, das Kreuz umzudeuten. Ja, dass das, womit wir aufgewachsen sind, nämlich dass das Judentum ja eine Opferreligion ist, das heißt Opfer wurden gebracht, damit Gott Sünde vergeben konnte. Und das war ja nur ein Bild auf Christus hin. Christus ist das Lamm Gottes, er wurde geschlachtet für unsere Sünde und die Gerechtigkeit Gottes wurde damit befriedigt. Gott kann nicht einfach sagen, Schwamm drüber, ich liebe euch doch alle, komm rein. Reden wir nicht mehr drüber. Und weißt du, wenn du vielleicht von einem Menschen so übel behandelt wurdest, wenn du vielleicht vergewaltigt wurdest, wenn du vielleicht ganz, ganz grobe Dinge und du siehst dann im Himmel, wie Gott sagt, schwamm drüber, alle rein, reden wir nicht mehr drüber. Ich glaube, da hättest du ein Problem. Nein, das ist Gott nicht möglich. Seine Liebe offenbart sich in Christus und dass er diesen ultimativen Preis bezahlt. Und ich warne vor einem, und ihr wisst, ich bin nicht der große Warner, ja, sondern ich bin eher sehr offenherzig und breit denken und gegen nichts, was hilft. Aber ich habe Angst, wenn eine Theologie sich neu formuliert um das Kreuz Jesu Christi herum, wo er für meine und für deine Sünden gestorben ist. Ja, ich finde, da sollten wir die Finger von lassen. Oder man müsste sehr, sehr gute Gründe liefern. Also ich finde, dass die Bibel da sehr klar und eindeutig ist. Das Kreuz Jesu Christi ist der Anfang unserer Liebesbeziehung zu Gott. 1. Johannes 3, Vers 16. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns eingesetzt hat. Gott hat nicht ein paar romantische Gedichte geschrieben. Oh, ihr lieben Menschen, ich liebe euch so. Ihr seid so wunderbar. Ja? Nein, er hat etwas getan. Er hat seinen Sohn gesandt. Ja? Der ist am Kreuz für uns gestorben. Er hat einen unfassbaren Preis bezahlt. Und daran haben wir die Liebe erkannt. 1. Johannes 4, Vers 10. Darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern, dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünde. Das ist, wo die Liebe Substanz bekommt. Ja? Gott fordert nicht einfach, glaubt jetzt meinem Buch. Ihr habt doch das Buch, ihr habt doch die Bibel, da steht's doch. Glaubt das jetzt einfach. Nein, Gott kommt und wird Mensch und bezahlt einen ungeheuren Preis. Diese Liebe hat so eine unfassbare Substanz. Das geht über ein paar nette Gefühle, ja, weit hinaus. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist, hört ihr? Gott aber beweist seine Liebe gegen uns damit, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, als noch gar nicht klar war, ob wir das annehmen würden, als noch gar nicht klar war, ob wir aufhören würden, Gottes Feinde zu sein, hat er für jeden Mensch, der jemals gelebt hat und der jemals noch leben wird, dieses unfassbare Opfer gebracht. Da geht es nicht um Romantik und um Liebeslieder, da geht es um Fakten, da geht es um einen unfassbaren Preis. Die Liebe Gottes ist bewiesen. Was für wunderbare Bibelworte. Daran haben wir die Liebe erkannt. Darin besteht die Liebe. Gott aber beweist seine Liebe. Das kann uns ganz, ganz viel Sicherheit schenken. Zu wissen, ja, wir sind geliebt, wir sind akzeptiert und angenommen als geliebte Gotteskinder in unseren Grenzen, ja, und auch mit unserem Versagen. Und da geht es los, wenn wir beginnen, das persönlich zu nehmen. Ich denke, dass wir manches Mal lernen müssen, nicht alles so persönlich zu nehmen. Das sage ich sehr oft zu Leuten. Mit dem Gedanken bin ich oft unterwegs. Nimm doch nicht immer alles so persönlich. Was Leute über dich sagen oder zu dir sagen, hat sehr oft viel mehr mit denen zu tun als mit dir. Nimm es doch nicht so persönlich. Aber wir müssen die richtigen Dinge sehr persönlich nehmen. Und das, was Gott für uns getan hat am Kreuz von Golgatha, das darfst du sehr, sehr persönlich nehmen. Und das hat der Paulus auch getan. In Galater 2, Vers 20 heißt es zum Beispiel, was ich aber jetzt im Fleische lebe, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Könnte man sagen, oh Paulus, jetzt komm aber mal runter. Es gibt gerade ca. 8 Milliarden Menschen in dieser Welt. Ich weiß gar nicht, wie viele es schon gegeben hat. Ja? Und ich weiß auch gar nicht, wie viele es noch geben wird. Jesus ist für alle gestorben. Nimm dich mal nicht so wichtig, Paul. Also Jesus ist für mich gestorben und für mich ans Kreuz gegangen. Doch, Paulus macht das genau richtig und gibt uns ein riesiges Vorbild damit, es persönlich zu nehmen. Zu glauben, dass wenn Uwe Schäfer der einzige Sünder gewesen wäre in dieser Welt, der Rettung bräuchte, der einzige, der gesündigt hat, der einzige, der verloren ist, dann will ich glauben, dass Jesus Christus für mich gekommen wäre und für mich am Kreuz von Golgatha gestorben wäre, dass er nicht gesagt hätte, nee, für den einen lohnt nicht. Das ist zu viel Schmerzen, es ist zu viel Aufwand. Er wäre auch nur für dich gekommen. Wir dürfen glauben, dass Jesus an uns gedacht hat, an dich und an dich und an dich und an mich gedacht hat, als am Kreuz von Golgatha hing. Ja, was für eine Aussage. Was ich jetzt lebe, lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben hat. Du darfst das persönlich nehmen. Jeden Tag, wenn du mit Gott redest auf dem Weg zur Arbeit oder wenn du deine Kerze anzündest morgens, weil du einige Zeit im Gebet verbringen möchtest oder wie das so bei dir geht, ja? Oder wenn du beim Joggen an Gott denkst und beginnst mit ihm zu reden, immer wieder dürfen wir danken, Herr, du hast das für mich getan. Deine Liebe ist bewiesen, ein für alle Mal. Und egal, was ich gerade fühle, es geht nicht um Gefühlsduselei, sondern es geht um Fakten. Ich bin geliebt. Diesen unfassbaren Preis, ich war es wert in den Augen Gottes. Ja, er ist gekommen und ist für mich gestorben. Paulus sagt das nochmal an einer anderen Stelle etwas anders. Ich habe mir das auch mal vom Grundtext her angeguckt, sehr interessant. In 1. Timotheus 1, Vers 15, da sagt er, glaubwürdig ist das Wort und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Nun, das wird in unterschiedlichen Übersetzungen auch unterschiedlich übersetzt. Meine Schlachter 2000 sagt, von denen ich der Erste bin. Manche sagen, von denen ich der Größte bin. Und dann, weil es im Kontext ja auch um das Versagen, was heißt das Versagen? Es geht da um Paulus, wie er die Gemeinde verfolgt hat. Das war ja nicht mal Versagen, das hat er ja für Gott getan. Das war ja seine ehrliche religiöse Überzeugung. Und weil er die Gemeinde verfolgt hat, sagt er jetzt, ich bin der Größte aller Sünder. Ich weiß nicht. Das Wort, was hier bei mir mit Erste übersetzt wird, und manche Übersetzungen sagen der größte Sünder, ist das Wort im Griechischen, das Wort Protos. Und das kennt ihr alle von dem Wort Prototyp. Wenn eine Firma ein neues Auto rausbringen will, dann bauen sie erstmal einen Prototyp. Ja, das ist der Erste. Das ist das, wo sich alles dran orientiert. Und ich glaube, dass Paulus das wirklich so gemeint hat. Da kann man nicht zu rechthaberisch sein. Aber ich finde den Gedanken so bezaubernd. Christus ist in die Welt gekommen, um Sünder zu retten, von denen ich der Erste bin. Du bist der Erste, du bist der Erste, ich bin der Erste. Er ist für mich gestorben, er ist für mich ans Kreuz gegangen. Ich bin der Erste. Ja, da geht alles los, wo mir klar wird, wie Gott zu mir steht und was Gott für mich getan hat und mit welcher Liebe ich geliebt bin und mit welchem ungeheuren Preis das alles erkauft wurde und wie dankbar ich sein darf. Dies ist kein Massenheil, sondern dies ist was ganz, ganz, ganz Persönliches. Wie wunderbar ist das? Das Kreuz Jesu Christi ist die Startrampe unserer Liebesbeziehung zu Gott. Und das Kreuz Jesu Christi ist der einzige Punkt im Universum, wo die Spannung zwischen Liebe und Gerechtigkeit aufgehoben ist. Im Kreuz Jesu Christi erfüllt sich zu 100% die Liebe Gottes für alle Menschen. Und im Kreuz Jesu Christi erfüllt sich zu 100% der Gerechtigkeitsanspruch eines heiligen Gottes. Und alle Sünde und alles Versagen und alles, was wir in diesem Leben auch falsch machen können, alles ist ein für alle Mal bezahlt. Liebe und Gerechtigkeit sind eins, so wie sie es in Ewigkeit sein werden. Himmel und Erde vereinen sich beide. Schöpfer, wie kommst du uns Menschen so nah? Du bist begnadigt, dir ist vergeben und du darfst wissen, dass nichts zwischen dir und Gott steht. Hier am Kreuz gibt es nichts als reine Gottesliebe. Es gibt keine Vorwürfe, es gibt kein Gezeter und kein Geschimpfe. Es gibt nichts als reine Gottesliebe. Und ihr Lieben, wenn Zeter und Geschimpfe und Gesetzlichkeit und schlechtes Gewissen machen, Menschen verändern könnten, dann sollten wir das tun. Ich bin Pragmatiker. Ja? Nur meine Erfahrung ist, es verändert überhaupt nichts. Es nimmt uns die Liebe zu Gott. Es nimmt uns die Leidenschaft für Gott. Wir hören auf, über ihn zu reden, weil ja, da ist ja immer so ein schlechtes Gewissen, weil wir ja nicht gut genug sind, weil wir ja hier noch versagt haben oder das noch nicht in Ordnung gebracht haben. An diesem Punkt des Kreuzes gibt es all das nicht, sondern es gibt nur reine Vergebung. Es gibt nur Liebe Gottes. Und wenn uns charakterlich etwas verändert, dann ist es diese Liebe. Nicht eigene Mühe, nicht Disziplin. Sonst hätte Jesus gesagt, selig sind die Willensstarken, denn ihnen gehört das Reich. Hat aber nicht gesagt. Selig sind die Armen und die Schwachen und die, die es eigentlich nicht können. Denn ihrer ist das Reich Gottes, weil Gott es für uns tun möchte durch seine Liebe. Das ist das Evangelium, ihr Lieben. Das ist die gute Nachricht. Liebe ist alles. Amen.